Ja, das war wieder ein gutes Beispiel, wie wertvoll eine Frau ist. Ich nehme das jetzt mal noch kurz ab, dann sieht man mich besser. Es ist hier manches etwas ungeplant heute Morgen, kann man sich vorstellen. Aber schön, dass ihr alle da seid, dass wir da sind, dass wir Gottesdienst erleben dürfen. Und gestern Abend hatte ich mir es auch noch anders vorgestellt, wie das hier abläuft. Also es ist eine spontane Aktion und ich bin meiner Gemeinde richtig dankbar, wie flexibel und schnell in manchen Veränderungen sie alle reagieren, die Mitarbeiter hier alles vorrichten für mich. Also ich bin gestern auf dem Weg hierher zum Lobpreisabend die Treppe runtergestürzt und erstmal hat man es an Eis gekühlt und gedacht, es wird schon wieder, und je länger es ging, haben wir uns dann doch entschieden, dass ich mal im Krankenhaus vorbeischaue. So ist jetzt ein Mittelfußknochen gebrochen, zumindest einer, und was abgesplittert. Und es wird schon wieder. Also man sagt da ja kein Beinbruch. Nur mal kurz zur Erklärung, warum ich es mir so bequem mache und ihr auf den Stühlen sitzen dürft. Ja, aber wir sind in einer Predigtreihe und mir war das auch so wichtig, euch da nochmal mit reinzunehmen. Die Sachen waren soweit vorbereitet, die Folien waren noch nicht ganz fertig, aber wir kriegen das trotzdem gemeinsam hin. Wir sind ja mitten im Petrusbrief und dieser Brief zeigt für uns als Gemeinde wirklich viele Bereiche, wo Gott uns heute ansprechen möchte. Und Petrus selber war ja ein verheirateter Mann. Wir kennen verschiedene Bibelstellen, in denen über die Schwiegermutter von ihm berichtet wurde, die Jesus geheilt hat. Und daher denke ich, es ist ein Mann, der auch etwas zu Ehe sagen darf und kann, auch wenn er Vergleiche reinbringt, denn er hat es selber erlebt. Wenn sich jetzt der ein oder andere sagt, na toll, was soll ich da jetzt als Single, dann bin ich mir ganz sicher, dass zu diesen Themen, die hier behandelt werden, nämlich erhörliches Gebet gehört dazu, Schmuck und Schönheit und auch ein grundsätzlich vernünftiger Umgang miteinander garantiert auch jeden Single betrifft und er sich schon darüber Gedanken gemacht hat. Stimmt's? Okay, also hier sind ein paar Singles, die mir zumindest zustimmen. Und wer wünscht sich nicht erhörliches Gebet? Und daher bin ich mir sicher, dass wir heute Morgen alle, jeder, ob verheiratet oder nicht, auch etwas mitnehmen werden. Ja, wie kann ich Zeuge sein für Jesus? Und ja, durch mein Leben und durch das, was Gott mir gegeben hat. Ich möchte da mal eine kleine Quizfrage dazu stellen. Was passierte, als damals, wie das die Bibel hier beschreibt, in der Antike, eine Frau, bevor ihr Mann gläubig wurde? Was passierte da? Also eins wird dann deutlich, die hatten ein fettes Problem. Und zwar, in der damaligen Zeit war es nicht üblich, dass die Frau einen anderen Glauben hatte als der Mann. Da hat man sich einfach untergeordnet und angeschlossen und hat als Frau darüber nicht so viel nachdenken sollen. Dann war es eher ungewollt, dass ein Freundeskreis entsteht neben dem, was sie zu Hause zu tun hatte. Also so nach dem Motto, Schatz, ich gehe dann mal in den Gottesdienst, das war nicht. Und als drittes auch, eine Bekehrung war eine große Frage, wie geht es da in der Familie weiter? Zerstört das jetzt komplett die ganze Gemeinschaft oder wie sieht es aus? Also die Frage nach dem Glauben auch der Einzelnen innerhalb einer Ehe ist schon seit allen Zeiten eine große Frage. Und wenn es da losgeht in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1, da heißt es ebenso. Ebenso, wie war es ebenso? Das erinnert uns an die Predigt von letzten Sonntag. Da heißt es dann ebenso, wie damals, wie wir darüber gesprochen haben, auch die Sklaven sich unterordnen sollten. Und wir haben festgestellt, dass es nicht nur um Sklaven geht, es können auch Angestellte sein oder Schüler. Wer da nochmal Interesse hat, der kann da nochmal reinhören in die letzte Woche im Internet. Da heißt es auch ebenso, ist es wichtig für die Frauen. Und heute geht es nicht nur um Frauen, es geht auch um Männer, aber es geht erstmal um Frauen. Und ich habe festgestellt, es könnte in der heutigen Gesellschaft sicherer sein, wenn man dieses Thema so anspricht. mal einen Helm zu tragen. Man weiß ja nie. Ebenso sollt ihr Ehefrauen euch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden und sollen für Gott gewonnen werden. Also ich kenne einige Frauen, die bei diesen Aussagen absolut innerlich ausflippen. Mit dieser ganzen Unterordnung, diskriminierend und das geht heute gar nicht mehr und eigentlich sollte man Bücher verbieten, wo so etwas propagiert wird. Aber man muss auch den Petrus verstehen, was er damit sagen möchte. Frauen wird nicht gesagt, dass sie weniger wert sind, sondern dass sie in dem wandeln, dass sie in dem, was sie tun, ihre Männer, wenn sie vorher gläubig geworden sind, gewinnen dürfen. Und wir wissen, dass die Bibel Mann und Frau als gleichwertig bezeichnet und auch sieht. Und ich hoffe, ab jetzt kann ich dann wieder den Helm runternehmen. Und zwar wissen wir das zumindest schon ab da, als Gott den Mann erschaffen hat und ihm eine Frau zur Seite gestellt hat, weil es besser war. Der Mann war ergänzungsbedürftig. Es war nicht so, dass es sehr gut war. Obwohl der Mensch sehr gut war, war es noch besser, eine Frau zur Seite zu haben. Und von daher ist es eigentlich was Wunderbares, ein Mann oder eben auch eine Frau sein zu dürfen. Und beide werden von Gott als gleichwertig gesehen, weil beide Gott repräsentieren. Es heißt nicht, der Mann ist das Ebenbild Gottes und es gibt noch eine Frau, sondern wir Menschen, Mann und Frau, sind Gottes, als Gottes Ebenbild gemacht. Aber, und das ist ja auch nicht schlimm, es gibt sicherlich unterschiedliche Aufgaben für unterschiedliche Menschen. Und zwar nicht nur in dem, was Gott jedem reingelegt hat, sondern ganz einfach auch schon biologisch durch das Geschlecht. Und das hat auch wieder nichts mit einer Wertigkeit zu tun. Der Mann, der darf und ja, der soll und muss, wenn er eine Frau hat, sie behüten, sie schützen, sie ein Stück weit zu seiner Seite nehmen, sie leiden und seinen Mann, sagt man heute, stehen. Und auf der anderen Seite bringt auch die Frau in das Leben eines Mannes eine Wärme mit, eine Ergänzung und auch eine Wertigkeit, die ihm wieder Kraft gibt. Und ich muss sagen, in meiner Ehe erlebe ich das. Ohne meine Frau würde ich heute nicht hier sitzen, weil ich so weit nicht gekommen wäre. Sie an meiner Seite zu haben, ist eine enorme Kraft. Und das hat Petrus auch gewusst. Deshalb gibt er uns das auch mit. Wenn wir das mal sehen, dass diese Gehilfin, von der Petrus spricht, auch in Psalm 33, wo über die Frau einiges berichtet wird, wie wertvoll sie ist, ein Synonym ist für das, dass Gott sich selber als unsere Gehilfe bezeichnet, dann sehen wir, dass es hier niemals um eine Diskriminierung geht, wenn man von Gehilfin spricht, sondern Gott selber sagt, dass er in dieser Position steht. Der Mann ist also ergänzungsbedürftig durch seine Frau, die diesen Mangel ausfüllen kann. Und was bedeutet dann hier an der Stelle auch Unterordnung? Das heißt, im Neuen Testament hat es etwas mit Bereitschaft zu tun, dem Mann auch respektvoll zu begegnen, Vertrauensvorschuss zu geben. Und ich denke, also bei uns in unserer Beziehung erlebe ich es öfters, dass meine Frau mir einen großen Vertrauensvorschuss gibt. Sie geht erstmal davon aus, dass ich es gut meine. Und wisst ihr, das hilft in den allermeisten Bereichen einfach schon mal vieles abzudecken. Sie gibt mir Freiraum, unterstützt mich und das ist das, was wirklich hilft. Und sie ermutigt einen auch darin, sein Bestes zu geben. Also das ist eine Frau, die kann jeder brauchen, ich weiß. Aber das ist auch eine Gabe, die der Frau mitgegeben wird, die sie selber an dem Punkt auch annehmen darf. Und dabei muss man sehen, dass Unterordnung in der Weise auch nur zusammen passiert. Also ich habe mir jetzt vorgenommen gehabt, noch gestern Mittag, ich werde jetzt meine Frau schnappen und mal euch hier einen Walzer vortanzen. Das glaubt mir jetzt nicht jeder, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nicht wirklich tanzen. Aber das Bild war mir deutlich, dass wenn man so zuschaut, wie jemand tanzen kann oder zwei Paare, ein Paar miteinander tanzt, da stimmt eins ins andere. Die Pirouetten und das Drehen und das miteinander Laufen. Und trotzdem bleibt eins ganz klar. Wer denkt sich's? Einer führt. Einer führt. Sonst funktioniert's nicht. Es kann noch so schön aussehen und es können beide können. Und vielleicht kann es der nicht führende Partner sogar besser als der führt. Und trotzdem wird es erst dann zu einem wunderbaren Tanz miteinander, wenn einer führt und klar führt. Und so ist letztlich auch dieses biblische Bild aufgebaut, dass eine Führung da sein soll und Führung da sein muss. Und eine biblische Frau, so wie es hier beschrieben wird, auch von Petrus, die unterstützt gerne ihren Mann. Ja, und sie tut es nicht aus dem Pflichtbewusstsein, sondern weil sie weiß, hier läuft eine Harmonie ab und wir kommen beide in diesen Genuss, wie im Tanz, dass es einfach für uns und mit uns funktioniert. Und wenn der Mann auf der anderen Seite seine Frau liebt, so wie es die Bibel sagt, kann sie wiederum ihr volles Potenzial entfalten. Da geht's nicht um irgendwelches Dumping. Da geht's nicht darum, dass man sagt, aber ich habe hier das Sagen. Sondern es geht darum, dass man in dieser Ergänzung eine mega gute Gemeinschaft entwickelt und entwickeln kann. Eine echte, wie sagt man heute, Teambuilding. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und diese Unterordnung fängt in Gedanken und in Worten schon an, wie man miteinander untergeht. Es heißt, ja auch im Titus 2, Vers 5 kann man nachlesen, wie nochmal aufgezeigt wird, was eine Frau alles ausmacht. Das kann im Alltag dann allerdings wieder ganz unterschiedlich aussehen mit den gesellschaftlichen Normen, was so geprägt wird und dem, was uns selber durch die Bibel wichtig wurde. Wichtig ist aber, dass sich beide in ihrer Rolle auch wohlfühlen und wissen, dass sie gut gemacht sind. Was bedeutet aber Unterordnung nun nicht? Ich denke, das ist auch mal wichtig anzuschauen. Es bedeutet nicht, dass die Frau im Zweifelsfall immer einfach tut, was der Mann sagt, ohne nachzudenken. Weil man ja sagt, die Frau muss gehorchen. Nein, auch die Frau hat Gott in erster Linie als Herr in ihrem Leben. Und Unterordnung bedeutet nicht, selbstständiges Denken auszuschalten. Ja? Und wenn man einen dummen Mann hat, ist es sogar wichtig, mitzudenken. Ja, wir haben ein gutes Beispiel in der Bibel, wenn wir an Abigail und an Nabal denken. Ja, der Nabal, übersetzt heißt sein Name ja schon Tor und Narr. Wenn der Nabal sagt, was habe ich mit dem David zu schaffen, der kann mir gestohlen bleiben, dem gebe ich nichts ab von dem, was ich habe. Und David hat mit seinen 600 Mann hier die Herden beobachtet, beaufsichtigt, geschaut, dass den Tieren nichts passiert in der Wüste und hat sie so ein bisschen mitgehütet. Und dann kommt David und sagt, hey, du feierst ein großes Fest, komm, gib uns mal ein bisschen was ab. Und er sagt, hier, was habe ich mit dir zu schaffen? Und David hat da so richtig Zorn und Wut gekriegt. Also wenn ihr das im 1. Samuel mal nachlesen wollt, da hat er gesagt, so, Mann, alle Mann aufstehen, 400 Mann mit mir, 200 bleiben zurück und heute wird alles getötet, was an die Wand pisst. Und haben sich dann aufgemacht zum Lager vom Nabal. Und die Abigail war so clever, als sie gehört hat, wie dumm ihr Mann war, zu sagen, hey, ganz schnell, hier Kuchen, 100 Brote, was weiß ich, Rosinenkuchen und Feigenkuchen und 4, 5 Schafe geschlachtet und so weiter und Wein und nix wie zu David, dass der uns nun nichts antut. Und so sind sie sich dann begegnet. Und nachdem dann der Nabal, der Tor, als er wieder nüchtern wurde, tot umfiel, als er gehört hat, wie clever seine Frau war beziehungsweise nicht ganz tot, hat er noch ein paar Tage gedauert, bis er dann tot war. Aber Gott hat ihn dann erlöst von seinem, wahrscheinlich Schlaganfall oder was auch immer, wurde Abigail die Frau von David. Der hat sich gedacht, hey, so eine clevere Frau an meiner Seite ist immer hilfreich. Sowas ist immer ein Vorteil. Also man sieht auch, Cleverness, Klarheit, einen kühlen Kopf bewahren darf auch eine Frau. Und vor allem ist es wahrscheinlich nötig sogar, wo der Mann an manchen Stellen echten Schaden hat. Und sowas gibt es auch. Das heißt, diese Unterordnung ist nach der Bibel keine Unterjochung. Es ist nicht ein Kadavergehorsam, sondern es geht darum, im Miteinander reif zu werden, wachsen zu können, sich gegenseitig zu stärken. Und wenn wir Sprüche 31 lesen von Salomo, wie er über seine Sulamit geschwärmt hat, ja, dass er sie hochgehalten hat, da war das etwas für ihn Kostbares, etwas, worauf er aufgepasst hat, etwas, wo er wusste, eine starke Frau an meiner Seite macht mich stark. Der hat was kapiert von Teambildung, von mit einer Frau zu leben. Wir haben allerdings in der Familie gestern noch ein bisschen drüber diskutiert, ob Salomo wirklich wusste, was Frauen brauchen. Denn wenn man so viele hat, dass man ja fast den Überblick verliert, ob man sich da noch auf das Einzelne so konzentrieren kann. Da gab es so ein paar Zweifel bei uns in der Familie, was ich auch nachvollziehen kann. Aber zumindest, was er in seinem Hohen Lied schreibt, zeigt, dass er in der Beziehung zu den Frauen schon weiß, was Frauen brauchen, was sie mögen und was für sie wichtig ist, dass sie sich gut entwickeln können. Es geht nicht um ein einfaches, sagen wir mal, penible Kontrolliererin, die so den Haushalt führen muss und bei wichtigen Fragen eine Ja-Sagerin, damit sie die nicht nachdenkt. Das ist nicht der Plan von Salomo und auch letztlich nicht der biblische Plan. Sondern das Prinzip der Unterordnung hier, um das es geht, sagt, dass die Frau in ihrer Intelligenz, in ihrer Begabtheit von Gott gewollt und gesetzt ist und das Ganze in ein harmonisches Konzept hineinreichen soll. Und zwar in beide Richtungen gehört zum Wesen diese biblische Unterordnung. Nicht nur für die Frau, sondern auch der Mann hat eine Aufgabe. Das heißt, wenn man miteinander unterwegs ist, ist es wichtig, dass die eine Seite nicht mutlos wird im Miteinander. Nicht am Aufgeben, am Resignieren ist, sondern angereizt ist, dran zu bleiben. Dass man den anderen nicht überfordert, nicht zum Zorn reizt, keinen Perfektionismus erwartet und nicht ständig nörgelt oder gar irgendwelche Grenzen missachtet. Und ich weiß, dass ich selber darin noch kein Meister bin. Aber ich weiß auch, dass an den Stellen, wie es die Bibel sagt und sie sich wünscht, wir, wenn wir uns an das halten, was Gott uns vorlegt, immer wieder zueinander finden dürfen und eine Kultur entwickeln, die beiden zum Segen wird. Jetzt muss man hier natürlich wissen, wenn man das einfach nur so liest, dieser Text wurde in der Antike geschrieben. Und es ist möglicherweise dann doch nicht alles 100% so zu übertragen in die heutige Zeit. Das heißt, also wenn jetzt die Herren nach Hause gehen und sagen, okay, die Sarah hat ihren Mann Herr genannt, ab jetzt weißt du, wie ich heiße, dann glaube ich, dass es so bei manchen in der Öffentlichkeit wirklich schräg ankommen würde. Zu Recht. Zu Recht. Und trotzdem geht es einfach darum, dass wir wissen, was hat denn aus diesem Text uns heute für Beziehungen im Miteinander noch, was haben wir da umzusetzen, was nicht irritierend ist, sondern eine Basis gibt für ein respektvolles Handeln miteinander, ein Reden, das den anderen hilft und ein Handeln, das ein Zeugnis gibt nach außen. Und genau um das geht es hier. Als ich Theologie studiert habe, da gab es ein Fach, in dem es um die Rolle der Frau ging. Die Rolle der Frau. Ich muss euch gestehen, es war nicht mein Lieblingsunterrichtsfach. Und ich habe sehr lange gebraucht, also nach dem Studium, bis ich irgendwann mal einen Zugang zu dem Thema gekriegt habe. Weil heute kann ich es besser artikulieren. Das ist wie ein kleines Kind, das noch nicht verstanden hat, um was es da eigentlich ging. Heute muss ich sagen, das Thema, die Rolle der Frau ist völlig unbiblisch. Weil die Bibel beschreibt darin nicht die Rolle der Frau, sondern die Bibel beschreibt eine Beziehung, die stattfinden soll. Ein Miteinander, nicht eine Aufgabenbeschreibung. Weil wenn man an der Stelle nur nach der Rolle der Frau schaut, was sie zu tun hat, dann schießt man am Ziel vorbei. Und Zielverfehlung nennt die Bibel auch Sünde. Es geht darum, zu erkennen, was bezeichnet dieses Miteinander, was zeichnet es aus, was hilft beiden Seiten. Und letztlich kommen da ja auch zwei Fragen auf. Die erste Frage würde heißen, muss eine Ehefrau sich dem Mann unterordnen, wenn der sie nicht leiten will? Muss sie das trotzdem tun, sich da an der Stelle unterordnen? Und die zweite Frage wäre, darf ein Mann aufhören, seine Ehefrau zu lieben, wenn sie ihn nicht respektiert? Und für beide Fragen gibt es letztlich eine Antwort. Wenn man in einer falschen Beziehung lebt, das heißt in einer Sünde lebt, dann verwaltet man immer Mangel. Und aus Sünde und Mangel entsteht kein Segen. Das bedeutet wiederum, eine Frau, die einen, ich sag's einfach mal so, passiven Mann hat, soll nicht aufhören, ihn zu lieben. Das steht nirgends in der Bibel. Aber es wird wohl immer wieder die Herausforderung geben, ihn zu respektieren und trotzdem das Zepter in die Hand zu nehmen, weil es einer machen muss. Wir können uns daran erinnern, an Barak und Deborah. Der Barak, da kam der Krieg auf das Volk Israel zu und er fragt dann Deborah und sagt, ja, mach es, Barak. Und Barak sagt, aber nicht ohne dich. Und sie, hey, geh hin, dir wird der Ruhm sein. Und sagt, nicht ohne dich. Und ja, hätte Deborah dann sagen sollen, das ist dein Job. Also sie nimmt es in die Hand, geht voran und der Krieg wird gewonnen. Also es gibt auch da und auch viele andere Beispiele, nicht nur im Alten Testament, wo es dann einfach nötig ist, dass dann vielleicht die Frau tatsächlich das Zepter in die Hand nimmt. Nicht, dass es grundsätzlich so sein muss, aber es hilft auf jeden Fall, denn man muss der Not ja begegnen. Es hätte ja nichts geholfen, sich dann hinterm Herrschaftsthron zu verstecken. Und zum Zweiten, ein Mann soll ja seine respektlose Frau ehren und sie auch lieben, aber es kann durchaus sein, dass es dann Punkte gibt, in denen sie die Zähne knirschen wird und mit der Entscheidung auch mal nicht zufrieden sein wird. Ganz bestimmt wird es so sein. Und im weiteren Text kann man aber auch sehen, und es geht darum, den anderen eben zu gewinnen und nicht anzufangen, einen Kriegsfront aufzubauen. Da heißt es dann in Vers 2, wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Also da in dem Punkt sind jetzt die Frauen angesprochen, wenn sie dieses Leben, dieses Umsetzen ihres Glaubens, Menschen für Jesus zu gewinnen sehen, wird es sie überzeugen. Also ich denke da an manche Ehepaare, wo der Partner wahrscheinlich schon einige Jahre denkt, aber Herr, wann sehe ich das dann? Ich versuche es doch, gerade meinen Glauben zu leben in Ehrfurcht und genau das zu tun, was hier steht und trotzdem passiert nichts. Es ist ganz gewiss, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt und du darfst dich darauf berufen, dass du auch an diesem Punkt dran bleibst und vielleicht manches Mal auch über deine Grenze gehst in der Liebe und sagst, okay, ich mache es jetzt dennoch, denn an mir soll gesehen werden, was es heißt, Gott in Ehren zu halten und ein Mensch zu sein, dem Gott wichtig ist. Das heißt aber auch, dass man vielleicht nicht alles mehr mitmachen kann, was so ein Leben geprägt hat in einer Beziehung, wo Jesus noch nicht Herr war. Damals in der Antike waren es ganz schön ausschweifende Dinge, die da auch stattgefunden haben. Und von daher war es wichtig, miteinander dann drüber zu sprechen, und davon spricht auch das Neue Testament, und sagen, pass mal auf, in meinem Leben hat sich etwas verändert. Mein Leben gehört jetzt Jesus Christus. Und da sind die Bedingungen so, dass ich ihm nachfolge und ich gehe auch dort in diese Gemeinde, und kannst du den Weg mittragen? Und wenn ja, wäre es auch nicht schlecht, wenn du mir mal so ein paar Taler mitgibst, denn die brauchen auch die Unterstützung dort. Also diese Ebene, wo dann gefragt wird, muss man sich scheiden lassen oder nicht? Wenn an dem Punkt dann der Mann gesagt hat, hey, ich sehe ja an meiner Frau, diese Sache tut sogar mir gut. Hier habe ich eine tüchtige, eine vorbildliche Frau an meiner Seite, die will ich doch nicht loslassen. Dann war es eine gute Grundlage, im Miteinander weiter voranzugehen. Und für die anderen gab es dann tatsächlich eben auch die Möglichkeit, dann getrennte Wege zu gehen. Aber es war nicht der Punkt, dass man sich einfach nur satt hatte und gesagt hat, Mensch, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, sondern man hat daran gearbeitet, dem anderen diesen positiven Weg, das Leben mit Jesus schmackhaft zu machen, es ihm vorzuleben und nahe zu bringen. Da heißt es dann in Vers 3 und 4, nicht der äußerliche Schmuck, wie kunstvolle Frisuren, goldene Kettchen oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Da geht es nicht um diese äußerlichen Dinge, die Männer wirklich anziehend finden. Also die normalen. Ja, also ich ja auch. Aber Dinge, die vergehen werden, die eben in der Ewigkeit keine Rolle mehr spielen, soll eine Frau auszeichnen. Sondern, und dann sagt es Petrus, eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. So darf eine Frau sich dann also nicht mehr schön machen? Doch, auf alle Fälle. Ja, auch da kann man mal schauen ins Hohelied der Liebe hinein, was die Bibel alles über Schönheit sagt. Ja, also das heißt nicht, dass man sich ab da gehen lässt, die Haare fettig sein können, denn mein Schmuck kommt ja von innen. Nee, das Innere wird durchaus auch außen sichtbar, definitiv. Aber es ist nicht mehr das Äußere, worauf man baut und seinen Wert setzt. Es geht nicht mehr darum, nur äußerlich attraktiv zu sein, um das andere Geschlecht zu verführen. Und das kann an der Stelle ja auch für die Männer an die Frauen gerichtet sein, sondern es geht auch um den Charakter und das Wesen. Ja, darüber geben wir noch stärker Zeugnis als über das, wie wir äußerlich aussehen. Deshalb habe ich heute auch den Mut gehabt, einfach so vor euch hinzusitzen. Weil ich gedacht habe, es soll mein inneres Herz rüberkommen für Beziehung, für meine Gemeinde, für die Menschen. Und wenn dann ein Fuß oben liegt oder nicht, oder ich eine Krawatte anhab oder nur ein weißes Hemd oder wie auch immer, es soll natürlich zum Ausdruck kommen, dass ich mich schön mache, auch für euch. Ja, aber nicht das ist mein Wert. Und nur so kann man würdig dienen, sondern es geht um das Herz. Und genau darum, auf das schaut auch Gott in erster Linie. Und da bleiben wir nicht stehen. Da geht es dann weiter. Und Vers 5 heißt es dann, so haben sich auch früher die gläubigen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Also die Hoffnung in Gott zu setzen. Und genauso auch zu wissen und nach Gott zu fragen, auch als Männer, die ihre Frauen bewerben möchten, den Glauben an Jesus Christus anzunehmen. Vielleicht muss man da Jahre, Jahrzehnte lang kreativ sein oder kreativ bleiben, um den anderen für Jesus gewinnen zu können. Aber es bleibt der Auftrag. Und zwar nicht nur in die Ehe hinein, sondern auch untereinander, mit unserem Wesen, auch in der Gemeinde, Zeugnis zu sein. Und das kann man übertragen, auch in Freundschaften und in andere Beziehungen, dass man dort den Wert des anderen sieht und möchte, dass er Jesus kennenlernt. Also für alle, die Beziehungen, Freundschaften haben, auch zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dürfen gerne daran festhalten und in aller Kreativität versuchen, sie für Jesus zu gewinnen. Und es gibt auch Dinge in der Bibel, muss ich sagen, die ich nicht so ganz verstehe. Und das ist jetzt so der nächste Satz, der hier steht. Luther sagt, wie Sarah. Oder Hoffnung für alle nennt, Sarah ist ein Beispiel dafür. Also, ich könnte mir auch andere Frauen in der Bibel vorstellen, die dafür ein Beispiel gewesen wären. Auf Sarah wäre ich jetzt nicht direkt gekommen, Petrus. Aber ich glaube, du weißt, was du sagst. Und Sarah war damals bestimmt auch hoch im Kurs. Deshalb hat er sie genannt. Und er führt es ja nachher auch nochmal aus. Sarah ist durchaus eine vorbildliche Frau gewesen. Ja, was charakterisiert so eine vorbildliche Frau? Neben dem, dass sie sich dem Mann unterordnet, heißt es hier auch zwei Dinge zu Sarah. Sie tut ihrem Mann und anderen Gutes. Sie tut ihrem Mann und anderen Gutes. Und das Zweite, was man entdecken kann, sie ist eine starke Frau an der Seite Abrahams, die sich nicht so schnell fürchtet. Also sind auf jeden Fall schon mal ganz wichtige Voraussetzungen. Also kann man sagen, Petrus, du hast recht, wie Sarah. Wie Sarah. Wie Sarah, sie vertraute sich Abrahams Führung an und nannte ihn ihren Herrn. Ihr könnt euch als ihre Töchter erweisen, wenn ihr wie Sarah das Gute tut und euch dabei durch keine Drohung einschüchtern lasst. Mutige Frauen an den Seite von wichtigen Männern. So könnte man diese Beziehung beschreiben. Und ich weiß, auch hier gibt es mutige Frauen, die bereit sind, auch für wichtige Männer, um dort ein gutes Team zu sein. Und dafür bete ich auch und wünsche ich mir das auch, dass aus der Gemeinde heraus, auch aus dieser Beziehung, aus dem Wort Gottes heraus, eine Grundlage gelegt wird, dass hier Beziehungen nach dem biblischen Vorbild entstehen. Und ich möchte jetzt an der Stelle für alle beten, die hier sitzen oder auch am Stream, die genau in dieser Herausforderung gerade stehen und sagen, ich suche diesen Partner an meiner Seite. Herr Jesus, ich spreche jetzt aus, auch prophetisch, über Singles, die vor dir stehen, die fragen, Herr, wie bekomme ich den richtigen Partner? Herr, dass du ihnen begegnest, ihr Herz öffnest, dass du Begegnungen schenken wirst jetzt, auch in dieser Zeit von Corona, wo Einschränkungen über Beziehungen gesetzt sind, dass du Menschen zusammenführst, die zusammengehören, um Vorbild zu sein für dich. Ich spreche es aus, dass sie ihr Herz bewegen lassen und offen sind, dass Unglaube weggenommen wird und Glaube hineinkommt und Vertrauen in dein Wort. Es verheißt, dass du gute Ehen, gute Partnerschaften stiften wirst und schenkst im Namen Jesu. Und ich spreche aus, dass sie erkennen dürfen auch, was richtig und gut ist für ihr Leben, dass sie sich nicht von äußeren Dingen blenden lassen, sondern erkennen dürfen, wo du ein Ja gesetzt hast. Und du vorbereitet hast schon jeden an seinem Platz für diese Zeit, die sie miteinander gestalten dürfen. Und ich spreche es aus, dass ihr Glaube gestärkt wird und ihre Freude darüber umso größer wird. Und dieses Warten in Geduld auf dich und dein Wort belohnt wird. Im Namen Jesu. Amen. Und wenn du das in deinem Glauben annehmen kannst, auch als Single hineinzukommen mit einer Vision für Ehe, für Gemeinschaft, dann wird das ein starker Punkt sein in deinem Leben, an dem festzuhalten. Und für die, die schon verheiratet sind oder an der Stelle gemeinsam unterwegs eben sind, ist es wichtig, was jetzt kommt. Da heißt es auch für die Männer in erster Linie, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, so wie sie als das schwächere Geschlecht es brauchen. Achtet und ehrt sie. Vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt. Männer wie Frauen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Und das ist wirklich eine Warnung. Wenn du möchtest, dass dein Gebet erhört wird, dann schau, dass die Beziehung innerhalb deiner Ehe im Reinen bleibt oder ins Reine kommt. Das ist wichtig. Und hier wird ein schwächeres Gefäß beschreibt. Ich weiß, dass heute viele Frauen mit aller Gewalt darum kämpfen, nicht mehr als das schwächere Geschlecht dazustehen. Und mir geht es nicht, um Klischees zu bedienen. Aber ich habe uns ein kleines Bild mal mitgebracht. Wir sehen hier so ein kleines Sektglas und wir sehen hier so einen, ich nenne es Bierhumpen. Und wenn wir nun darauf mal schauen, wenn das eine auf das andere trifft, was denkt ihr, welches Glas würde zuerst kaputt gehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zärtere Glas kaputt geht. Und die Bibel hat diese Bilder einfach verwendet hier als ein schwächeres Gefäß oder Geschlecht. Und ich frage euch jetzt mal, was denkt ihr, welches von beiden teurer war in der Anschaffung für mich? Das Sektglas war teurer. Die Marion hatte Nagel auf den Kopf getroffen. Das Wertvollere letztlich ist vielleicht eben auch an der Stelle das Schwächere. Das hat ja nichts mit Menschen zu übertragen, dass die Frauen wertvoller wären als die Männer. Aber man muss nicht traurig sein über das, wenn man vielleicht zu, wie die Bibel es nennt, zu dem schwächeren Geschlecht gehört. An der Stelle hat man andere Vorteile. Und diesen sehr robusten Bierhumpen habe ich, als ich noch zu Hause gewohnt habe, im Vorgarten gefunden, als wieder ein Bierfest vor unserem Haus war. Und habe den gespült und es ist ein Begleiter für mich geworden. Und dieses etwas zierlichere Sektglas verwende ich allerdings sehr selten, weil ich Sekt gar nicht mag. Aber es ist das einzige Zierliche, was so bei uns im Haushalt stand an der Stelle. Aber es soll uns ein Bild eben mitgeben. Wenn wir das nächste Mal ein Weinglas vielleicht in die Hand nehmen, was ja viel besser schmeckt nach meinem Empfinden als Sekt, kann man daran denken, dass Gott dieses schwächere Geschlecht als die Frau in einen Schutzraum gibt, auch der des Mannes. Und es hat nichts damit zu tun, dass in der Psyche oder irgendwo der eine oder andere stärker oder schwächer wäre. Da habe ich genügend Lebenserfahrung, dass Frauen auch hier sehr viel mitbringen. Aber wie gebe ich hier der Frau die richtige Ehre? Ich möchte da nochmal kurz ein paar Punkte nennen zum Abschluss. Ich sage meiner Frau, wie schön sie ist. Und ich hoffe, dass ich das genügend tue für meine Frau, ihr zu sagen, wie schön ich sie finde. Ich schwärme von meiner Frau auch vor anderen, weil ich sie enorm schätze und weil ich stolz bin auf sie, dass ich sie habe. Ich lasse körperlich und verbale Gewalt sein. Das gehört nicht in unsere Beziehung. Und ich weiß, da muss ich manchmal auch noch üben, nicht an der körperlichen, aber ich kann auch schon ganz schön zornig werden. Und da muss Gott an mir und an meinem Herzen arbeiten. Darüber möchte ich mich nicht rühmen, aber ich weiß, dass das wichtig ist, auch in der Beziehung miteinander. Ich setze sie, ich fördere ihre Fähigkeiten. Ich setze sie nicht unter Druck und sage immer nur, das muss, sondern ich möchte, dass sie sich entfalten kann, in ihren Möglichkeiten wächst. Und ich setze sie auch in meinem Leben auf ein Podest, das heißt nicht, dass sie über Gott steht, aber auf ein Podest, weil sie meine Frau ist und der wertvollste Mensch, den Gott mir zur Seite gestellt hat und mit dem ich gemeinsam alt werden möchte. Das sind Dinge, die in der damaligen Zeit eine absolute Revolution waren. Was Petrus ausgesprochen hat hier, war kein Mainstream. Er hat sich damit auch nicht viel Freunde gemacht bei denen, die nicht gläubig waren. Aber wenn wir hier auf eine gute Beziehung aussehen nach dem Wort Gottes, dann wird es in dieser Richtung mega hilfreich sein, sich an solche Punkte zu halten und die Bibel als Beispiel und Vorbild zu nehmen. Lasst uns unser Handeln, unser Leben nach diesen Prinzipien ausrichten und nicht Rollen erfüllen. nicht Rollen erfüllen, sondern unser Leben für Jesus leben. Im Namen Jesu. Amen.